ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Folge 38 unseres Sportrechts-Podcasts. Liebling Bossmann, an den Mikrofonen begrüßen Sie heute Dr. Holger Jakob.
Hallo zusammen.
Rechtsanwalt Robert Golz.
Hallo.
Und ich bin Fabian Reinholz. Hallo, grüße euch.
Hallo Fabian, grüß dich.
Wir haben uns überlegt, dass wir die Sommerpause nutzen möchten, um ein kleines Euro 24 Recap zu machen für euch. Wir haben ja durch die Europameisterschaft und durch die Olympischen Spiele nicht gerade etwas, was man sportliches Sommerloch nennen würde, sondern genau das Gegenteil. Und haben aber jetzt uns auch bewusst entschieden, zahlreiche auch juristisch interessante Fragen, die jetzt parallel so ein bisschen laufen, zum Beispiel Martin Kind, Hannover 96, da gab es eine interessante Entscheidung, uns für spätere Folgen vorzubehalten und uns eben einmal auf die vergangene Europameisterschaft in Deutschland zu konzentrieren und da auf ein paar Dinge, die uns aufgefallen sind, die mehr oder weniger juristische Tiefe haben, aber die wir vor allem untereinander, aber auch mit Freunden und Bekannten während des Turniers sehr aufopferungsvoll diskutiert haben. Und da gebe ich nur mal einen kleinen Überblick über das Potpourri, was wir da so haben. Also zunächst mal, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen das sportliche Revue passieren lassen, wir werden den Video Assistant Referee und ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen unter die Lupe nehmen aus diesem Turnier und dann ein bisschen so auf die Werbeschiene schauen und uns da mal die Check24 Trikotaktion genauer unter die Lupe nehmen. Der Wolfsgruß war eine ziemlich kontroverse Geschichte während der Europameisterschaft. Darauf nehmen wir auch noch ein bisschen Bezug. Und dann am Ende geht es noch so um Fragen der Art und Weise der Medienberichterstattung, auch im Hinblick auf mögliche Formen von Zensur, als beispielsweise Szenen von Flitzern, die es wohl fast in jedem Spiel gab, rausgeschnitten wurden seitens der UEFA. Ja, soweit zum Überblick. Hört sich tatsächlich viel an, ist es vielleicht auch. Wir werden aber versuchen, die Themen so kurz und knapp wie möglich zu beleuchten. Und einleitend fange ich dann mal an, so ein bisschen zur Auflockerung mit der Frage an meine Mitstreiter hier. Wie fandet ihr das fußballerische Niveau?
Ja, berechtigte Frage. Also mich hat es überrascht in der Vorrunde und im Achtelfinale, wie die Qualität war. Meines Erachtens hat es bis auf dieses Spanien-Deutschland-Spiel dann eigentlich relativ stark abgenommen, das spielerische Niveau, aber da geht es halt dann auch gleich um so viel.
Mhm. Wer waren eure größten Enttäuschungen?
Frankreich, definitiv.
Frankreich und am Anfang England haben sich dann noch ein bisschen gesteigert, aber haben sich im Finale gerettet, aber wäre alles andere als ein verdienter Sieger gewesen im Finale da mit den Performances im Vorfeld.
Mhm. Ja, ich also sehe ich auch so. Ich würde auch noch Italien in diese Reihe reinnehmen und ehrlich gesagt die Portugiesen auch. Also das fand ich jetzt auch alles nicht sonderlich überzeugend. Was
Belgien auch.
Ja, aber ausgerechnet die Mannschaften, also von 3 von den 4 Mannschaften, die am Ende im Viertelfinale waren, die Holländer vielleicht noch mit Abstrichen, die hatten ein paar Highlights, aber ansonsten muss ich sagen, waren gerade die etablierten Mannschaften außer Spanien und Deutschland die großen Enttäuschungen in diesem Turnier.
Ja, überragend waren die Spanier. Also ich habe selten so eine dominante und bis auf das Spiel in Deutschland, leider mit schlechtem Ende, aber dann so eine spielerisch starke, aber auch mit so vielen Optionen ausgestattete Mannschaft gesehen, zeigte sich auch in den Ergebnissen schon beeindruckend.
Ja, es war in der Tat beeindruckend, nur wenn wir Spanien geschlagen hätten, wäre das ja nicht unverdient gewesen. Und hypothetisch natürlich alles, aber ich glaube, wir hätten das dann, also wir wären dann auch durchmarschiert nicht, aber wir hätten die weiteren Spiele auch gewonnen und da hätte auch wahrscheinlich jeder gesagt, es wäre dann der verdiente Turniersieger gewesen.
Ja, aber nicht in der Tiefe der, also hast du auch gegen Schweiz, Dänemark, das war ja alles andere als überzeugend, die Spiele. Und das.
Wieso haben wir dieses blöde Schweiz-Spiel nicht einfach verloren?
Gut, ja, es deutete sich eben schon an. Wir haben ein Thema, das an dem kommen wir natürlich gar nicht vorbei. Das sind die strittigen Schiedsrichterentscheidungen, insbesondere die beiden Handspiele, Handspielsituationen aus dem Spiel Deutschland gegen Spanien und Deutschland gegen Dänemark. Durch eine auch durchaus strittige Situation war die Szenerie, die zum Elfmeter für die Engländer führte im Halbfinale gegen die Holländer. Schiedsrichter war Felix Zweier. Ja, was sagen wir dazu? Also wir können ja mal mit der Mutter der Handspiele anfangen, bei diesem Turnier jedenfalls. Der Spanier Cucurella. Was war das aus eurer Sicht? War es ein Elfer, war es keiner?
Robert, möchtest du?
Bitte, ich lasse dir den Vortritt.
Also für mich war das ein ganz klarer Elfmeter und zwar nicht so, wie er im Fußball eigentlich gepfiffen werden sollte, sondern so, wie er eben in den letzten 4-5 Jahren, seitdem es denn war, gibt in Deutschland, glaube ich, gab es keine Situation, in dem so ein klares Handspiel nicht als Elfmeter gewertet wurde. Und insofern fand ich es absolut skandalös, dass der Schiedsrichter Taylor noch nicht mal sich das angeschaut hat. Wenn da ein Spieler sozusagen so ein Handspiel macht und dann dasteht und sagt, ich habe nichts gemacht, dann allein das und der Protest der Deutschen war ja auch stark eigentlich. Warum hat er sich das nicht nochmal angeschaut? Also ich verstehe es nicht.
Robert, was meinst du?
Ja, also ich fand's jetzt nicht, wie so häufig beim Handspiel, nicht so eindeutig, wenn man sich überlegt, was sind dort die Kriterien und so, sicherlich keine Absicht. Ja, Verbreiterung der Körperfläche, unnatürliche Bewegung. Ich finde, dieses Arme hinter den Rücken ist, wenn man selber Fußball gespielt hat, ist jetzt ja keine aus der Agilität heraus, aus der Bewegung heraus, finde ich es immer schwierig. Insofern würde ich da jetzt nicht immer gleich von absoluter Fehlentscheidung und sowas sprechen. Ich verstehe auch nicht ganz, wenn man auch die Linie der Schiedsrichter im Spiel, auch gerade im Turnier sich anschaut, warum der VAR da nicht in einer Form, Art und Weise eingegriffen hat, dass man zumindest ihm dann auch ein On-Field-Review dann irgendwie nochmal nahelegt. Irgendwie das Handspiel selbst hat er ja wohl gesehen. Konnte man nicht sehen. Wie gesagt, es ist dann eben halt offensichtlich klare Fehlentscheidung. Ist dann eben vielleicht auch der Ermessensspielraum, den der Schiedsrichter da hat. Er hat die Situation vollständig bewertet, faktisch erfasst, hat sie für sich nach den Regelkriterien eingeordnet. Und man weiß ja nicht, was für Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR vielleicht erfolgt ist. Ne? Da fehlt halt immer noch so ein bisschen, das ist immer bei der Frage der Akzeptanz, fehlt das da an Transparenz, müssen diese Gespräche irgendwie dann auch kommuniziert werden oder schadet es, hilft es, weiß ich, habe ich keine abschließende Meinung zu. Persönlich und für Deutschland war es natürlich ein katastrophaler Verlauf, aber wie gesagt, im Hinblick auf das Dänemark-Spiel da vielleicht auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit, keine Ahnung, wenn man zu Oma sehen wollte.
Ich habe mich gefragt, ob der Schiedsrichter diese Szene auch nicht gepfiffen hätte, wenn sie in der 30. Minute stattgefunden hätte, beziehungsweise wenn, wenn eine Mannschaft bereits geführt hätte, ob er dann diesen Elfmeter oder ob er dann in dieser Szene auch nicht Elfmeter gepfiffen hätte. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, war, hat der Schiedsrichter in dieser Situation nicht schlicht den Sachverhalt beurteilt, sondern hat er auch mit in die Entscheidung einfließen lassen, dass der Pfiff eines Elfmeters in dem Moment gegebenenfalls das Spiel entschieden hätte. Und die Wahrscheinlichkeit war ja groß, dass es so war, so kurz vor Schluss, bei der Qualität dieser beiden Mannschaften.
Und was ist deine Antwort darauf?
Ich habe keine Antwort, ich weiß es schlicht nicht, aber ich will es auch nicht unterstellen, aber so aus der Erfahrung mit solchen Szenen könnte ich mir halt gut vorstellen, dass das hier auch eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, weil mein Ergebnis aus der reinen Situation wäre gewesen, nach der Linie, die Schiedsrichter bislang gefahren sind, auch auf internationaler Ebene, wäre das für mich ein Elfmeter gewesen.
Ja, absolut. Aber macht das Ganze für mich nur noch schlimmer in dem Gesamtkomplex VAR, weil es heißt ja immer, der VAR macht den Fußball gerechter oder soll ihn gerechter machen. Und dann wird immer irgendeine Zahl genannt, nicht mehr 90% richtige Entscheidung, sondern 98%. Aber das ist für mich alles kein Maßstab, weil für mich dazu auch noch gehört, dass die einheitliche Anwendung der Fußballregeln dann auch noch gewährleistet werden muss dabei. Und wenn diese subjektiven Kriterien, die du da gerade ins Feld geführt hast, eine Rolle spielen, auch mit Untereinsatz des VAR, dann wird es ja ganz das Ganze noch absurder. Und also ich finde, und das hatte ich auch im LinkedIn-Beitrag zum Besten gegeben, kann ich gern verlinken, falls es jemand interessiert, was ich dazu sage. Aber also ich werde mit dem VAR nie warm, und genau aus den Gründen, weil Fußball eben oft in einem Graubereich stattfindet, also diese strittigen Szenen. Und wenn man den VAR eben dann zur Hilfe nimmt, dann sollte gewährleistet sein, dass es einheitlich angewendet wird. Und allein die Tatsache, dass es oftmals sozusagen je nachdem, was der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet und ob dann der VAR eingreift oder nicht, das ist ja schon mal das Thema. Klare Fehlentscheidung auf dem Platz, dann darf er eingreifen, ansonsten nicht. Das ist für mich alles nicht klar. Insofern, entweder man muss das komplette Konzept nochmal überdenken oder man sollte es beschränken auf Abseitsentscheidung und Torlinientechnik, wo klar ist, dass es technische Hilfsmittel sind, die schwarz und weiß entschieden werden können. Und alles, was grau ist, sollte der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden.
Okay, du hast jetzt schon die Lösungsansätze geliefert. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und in die Analyse. Also es gibt ja im Prinzip zwei Gesichtspunkte, die man sich hier einmal anschauen muss. Nämlich das eine ist, war es ein Regelverstoß? Also ein strafbares Handspiel, und hätte der VAR einschreiten müssen oder nicht? Ich habe mal hier noch mal kurz mir die Regel im Wortlaut aufgerufen. Also das regelsetzende Gremium ist das International Football Association Board, abgekürzt IFAB. Die sind für die Regeln zuständig, und die derzeitige Handspielregel sieht unter anderem so aus, dass von einem Vergehen eines Spielers, also einem strafbaren Handspiel, auszugehen ist, wenn er entweder den Ball absichtlich mit der Hand oder mit dem Arm berührt. Also diese strafbare Handfläche geht ja von den Fingerspitzen bis zum Oberarm, und zwar in der Höhe kurz unter der Achsel. Das ist dann alles Hand. Und ein klares Handspiel ist eben, wenn es absichtlich geschieht, soweit man das dann eben erkennen kann. Und wenn es nicht absichtlich ist, ist es trotzdem strafbares Handspiel, wenn der Ball berührt wird und der Körper des Spielers dabei aufgrund der Hand- und Armhaltung unnatürlich vergrößert wird. Und diese unnatürliche Vergrößerung, und das ist jetzt das Problem der Regel, dass die dass die nicht wirklich so gut definiert ist, dass man allein schon aufgrund der Regel eine klare Schiedsrichterentscheidung oder eine klare Tatsachenentscheidung treffen kann, sondern eben ein Ermessensspielraum sich ergibt, von dem keiner so richtig weiß, wie groß er eigentlich ist. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Stichwort Eingriffsbefugnis des VAR. Jedenfalls diese unnatürliche Vergrößerung des Körpers soll vorliegen, wenn die Hand- bzw. Armhaltung weder die Folge einer natürlichen Körperbewegung des Spielers ist, in der jeweiligen Situation, beziehungsweise auch nicht mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Und der Spieler mit einer derartigen Bewegung das Risiko eingeht, dass der Ball an seine Hand springt und er dann entsprechend dafür bestraft wird. Also was können wir mal irgendwie ein paar Beispiele geben, wo man sich das veranschaulichen kann?
Ja, aber alles, also es ist super, dass du das alles so nochmal aufgeführt hast. Weil aus meiner Sicht ist dann die Szene Dänemark und Spanien muss genau umgekehrt entschieden werden, weil der Däne sozusagen eine natürliche Handbewegung macht im Lauf, ähnlich wie Trimmel damals gegen Freiburg, aber da werdet ihr euch nicht dran erinnern. Und Kukurea eben nicht. Also was ihr habt ja wahrscheinlich die Memes gesehen, die aus Kukurea gemacht wurden. Er spielt Bowling, er macht sonst was mit seiner Hand. Die war ja eben nicht angelegt.
Das heißt, so sie muss nicht Taylor. Angelegt sein. Sie muss nicht angelegt jetzt. Sein. Das steht nirgends.
Doch.
Nein.
Doch. Nee. Vergrößerung nein. der Körperfläche.
Ja, nein, aber es
Vergrößerung
ist
Vergrößerung der Körperfläche.
Ja, wenn sie einer unnatürlichen Vergrößerung, wenn es und sie nicht durch einen natürlichen Körperablauf, Körperbewegung gerechtfertigt werden kann.
Ja,
und natürlich
come on,
ist, dass die Arme gehen beim Kopfball mit hoch in der Sprungbewegung.
Ja, er war nicht im Kopfball.
Ja, löst dich mal von dem Einzelbeispiel und von den Memes, die natürlich unvorteilhafte Position von ihm und gerade nicht die Bewegtbilder sich anschauen. Holger, so kannst du nicht durchgehen. So kannst du das nicht analysieren.
Du verteidigst hier nicht Kukurea. Nee, auf keinen Fall. Ich verteidige
das Recht und nicht deine und, Befangenheit hier.
Und das mit dem Arme hinterm Rücken verschränkt. Da bin ich auch bei dir. Das generell zu verlangen von einem Verteidiger ist Schwachsinn. Aber in dem Moment, in dem der Stürmer schießt, warum denn da nicht?
Also, naja, Moment mal, ganz kurz nochmal zurück. Also Robert hat schon einen Punkt. In der Regel ist nicht von angelegtem Arm die Rede, sondern umgekehrt ist es davon die Rede, dass eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers vorliegen muss. Also Betonung auf unnatürliche.
Ja, was heißt denn unnatürlich?
Also die Vergrößerung des Körpers an sich reicht noch nicht aus. Naja, das ist ja hier definiert. Unnatürlich ist eine Situation, wo die Armhaltung weder die Folge einer natürlichen Körperbewegung des Spielers ist. Also
beim Dänemark-Spiel.
Natürliche Körperbewegung sind ja solche Situationen, wo, das wissen alle, die schon mal Fußball gespielt haben, die Körperbewegung, wir sprechen jetzt hier vom Strafraum, wo die Körperbewegung im Strafraum oder die Armhaltung im Strafraum mit dem Körpereinsatz oder Folge des Körpereinsatzes ist. Weil wir ja alle wissen, dass irgendwie beim Springen oder beim Hechten und solche Situationen kommen nun mal im Strafraum relativ häufig vor, dass da auch die Arme mit eingesetzt werden, zwangsläufig, ohne dass der Spieler das unter Kontrolle hat, weil er ansonsten diese Bewegung nicht optimal ausführen kann.
Absolut.
So, und dann spricht man aber, dann kann man davon sprechen, dass es eine unnatürliche Körperbewegung ist, die aber aufgrund der jeweiligen Situation gerechtfertigt ist, weil man dann eben sagt, naja, der Spieler konnte ja gar nicht anders, als in dieser Situation den Arm auszustrecken. Weil er hat sich gerade gedreht, er hat zur Grätsche angesetzt, der Arm war nach hinten ausgestreckt und dann hat ihm jemand an den hinteren ausgestreckten Arm geschossen.
Ja, war hier aber nicht so.
Nee, war er nicht. Ich will ja auch jetzt gar nicht, das war jetzt gar nicht auf die Situation bezogen.
Ich sag's nur nochmal.
Sondern Versuch mal zu erklären, von welchen Situationen man eigentlich in dieser Situation spricht. Und
ja.
Und jetzt am Beispiel Kukurea, also ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass ich in meinem Leben als Verteidiger nicht auch mal den Arm so weit weg hatte, als ich versucht habe, freilich nicht mit dem Arm, aber mit dem Fuß irgendwie einen Ball zu blocken.
Ja, und? Da gibt es ja Elfmeter, wenn er gegen dir eine Hand geht. Punkt.
Naja, aber nach dieser Regelung ist es eben nicht mehr klar. Nach dieser Regelung ist es nicht klar. Ich würde es, deswegen hatte ich vorhin gesagt, und zwar Betonung auf nach der bisherigen Entscheidungspraxis der Schiedsrichter, so jedenfalls so wie ich sie wahrgenommen habe, hätte man Elfmeter pfeifen können. Aber wenn, also die Szene isoliert gesehen, finde ich,
kann man auch vertreten,
ihn nicht zu geben.
Ja, wir reden jetzt ja nicht darüber, ob diese Regel gut ist oder schlecht oder das Spiel oder handelbar ist oder sowas. Gar nicht mal so. Aber in der konkreten Situation, und da bin ich eben, was du vorhin meintest, mit dem, das ist eben dann halt auch in der Regelinterpretation der subjektive Ermessensspielraum des Schiedsrichters in der Deutung. Da haben die natürlich im Rahmen ihrer Schiedsrichterausbildung und Fortbildung haben die natürlich, gucken die sich mehrere dieser Szenen an, was ist eine natürliche Körperbewegung, was ist der natürliche Ablauf beim Springen, das können die ja alles relativ gut einordnen mittlerweile und sind da auch geschult und spielen ja auch in der Regel selber Fußball. Da kommt
nur noch mal
zu dem Ergebnis, das ist dann eben halt, also da müsste man sich die Bilder jetzt 10, 20 Mal gemeinsam hintereinander anschauen. Ist...
Nur noch mal für mein Verständnis. Hat sich nach Ende der Spielzeit 23/24 vor der Euro an der Regel was geändert? War das, was du vorgelesen hast, das, was Rossetti, dieser Ober-Schiri-Muckel, war das das, was er wollte? Und wurde dann hat es sich an der Formulierung der Regel was geändert oder nur an der Auslegung der Regel? Weil wenn es nur die Auslegung der Regel ist, dann macht es ja noch weniger Sinn aus Sicht des Fußballfans, der mittlerweile gar nicht versteht, wann Handspiel ist, wann nicht. Wenn man plötzlich vor einem Turnier etwas anders auslegt, als es die letzten 4 Jahre passiert ist.
Ja,
das macht
so
überhaupt
war's.
Keinen Sinn.
So war es.
Aber das macht aber.
Richtig also, gelesen. Das war Rossetti, der das vorgestellt hat und der auch unmissverständlich zum Ausdruck gegeben hat, solche Elfmeter pfeifen sie nicht mehr.
Ja, aber das entschuldige, das geht nicht. Das geht nicht.
Naja, es geht schon deswegen nicht, weil sie den Dänemark-Elfmeter, den haben sie dann gepfiffen.
Ja.
Also auch den darf man dann eigentlich nicht geben.
Ja, absolut. Never ever. Den noch weniger.
Ja, das war, glaube ich, noch irgendein anderes Handspiel. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welches. Da haben sie es auch gepfiffen. Und das war auf meines Erachtens auch weniger eindeutig als das von Kukurea.
Und jetzt kann man, also ich weiß nicht, ist abgeschlossen damit, oder? Ich habe da keinen Bock mehr drüber zu reden.
Nee, warte mal, weil jetzt kommt noch der VAR hinzu. Und das war dann diese aufgeheizte Diskussion zwischen Michael Ballack und Johannes B. Kerner und Patrick Ittrich.
Patrick Ittrich, ja.
Wo Ittrich meines Erachtens jetzt keine überzeugende Figur abgegeben hat, nämlich die Frage, muss da jetzt aber der VAR wenigstens eingreifen und dafür sorgen, dass man diese sehr, sehr strittige Situation, dass man sich dafür noch mal ein bisschen mehr Zeit nimmt. Und Ittrich hat gesagt, naja, das ist diese Situation ist immer noch im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Da stellt sich mir schon die Frage, woher weiß ich denn, wann der aufhört? Und da es dann insofern keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist, darf der VAR gar nicht eingreifen.
So sieht's aus.
Und das finde ich momentan einfach das große Problem, dass mit dieser, also dass angesichts dieser schwammigen Regelung das Eingreifen des VAR für mich nach wie vor immer noch willkürlich erscheint.
Und du hast das Gefühl der Willkür, stellt sich ein, dass du einfach jetzt anstatt einer subjektiven Ermessensentscheidung gleich zwei hintereinander geschaltet hast.
Genau.
Also das potenziert sich quasi, also das, was man immer schon irgendwie hinnehmen musste, damit muss man halt leben, der Schiedsrichter hat die Entscheidungsgewalt, der kann halt. Da gibt's ja die Diskussion, das hatten wir auch alles. Darf er jetzt auch in ein Spiel, darf er jetzt quasi da auch sagen, okay, nur weil er jetzt da dem schon einen schon die gelbe Karte gegeben hat, will er jetzt hier nicht zu früh vom Platz stellen, obwohl es die Regelkunde eigentlich erfordern würde, weil er das Spiel nicht beeinträchtigen möchte und sowas. diese ganzen Einwirkungsmöglichkeiten, die ja auch minder stark von den einen oder anderen da ausgelebt werden, wo wir uns auch trefflich schon mal drüber gestritten hatten, glaube ich. Das hat man jetzt halt wirklich doppelt. Das ist das, was ich jetzt auch nachvollziehbarweise irgendwie was einen stören kann. Dass man einmal einerseits sagt, also jetzt soll der beurteilen auf dem Platz, ist das jetzt eine natürliche Körperhaltung und das Gleiche danach schaltet sich dann auch mal der VAR ein oder nicht ein, weil der sagt, ja, ist ja keine klare Fehlentscheidung, weil das sieht ja alles ganz normal aus, dass der da den Ball mit dem Ball dribbelt. Das macht es unerfreulich im Ergebnis. Trotzdem wenn es jetzt darum geht, ist das hier korrekt gelaufen oder nicht, würde ich zu dem traurigen, unbefriedigenden Ergebnis kommen. Das war eine akzeptable Entscheidung, weil das kann man als noch natürliche Körperhaltung aus meiner Sicht schon noch bewerten. Und als Folge kann der VAR sagen, sehe ich keinen gravierenden, klaren Regelverstoß, muss ich mich nicht draufschalten. Ist eine katastrophale Entscheidung im Gesamtkonstrukt mit Dänemark und allen anderen Handentscheidungen und für das deutsche Ausscheiden natürlich super unerfreulich. Aber es ist jetzt kein Skandal und es ist einfach eine auf gut Deutsch eine Scheiß-Regel-Doppelung einer der Fehlerquelle Mensch.
Und der ich höre dich, Robert. Kann man bestimmt so sehen. Für mich war es ein Skandal und ich bin an dem Abend gar nicht mehr klargekommen. Vor allen Dingen, wenn man die Handspiele Strafstöße der letzten 4 Jahre kennt und darauf komme ich dann nicht klar einfach.
Also Idrich hat ja diesen in der Magenta-Sendung hat er ja auch noch gesagt, was hätte denn der VAR machen sollen? Stellt euch mal vor, wäre da jetzt eingegriffen, was hätten denn dann die Spanier gesagt?
Das Dämlichste, was ich je gehört habe.
Also, ja, absolut. Und führt ja jetzt dann zu der Schlussfolgerung, dass es dann aber so, wie es jetzt gehandhabt wird, bitte nicht bleiben kann. Denn wenn ein Schiedsrichter so denkt, dass er oder ein VAR, wer auch immer da irgendwie die Entscheidungsgewalt hat, dass er sich schon darüber Gedanken macht, wie die andere Mannschaft reagieren würde, wenn er so entscheidet, dann zeigt es doch jedenfalls, dass es eine so strittige Situation ist, dass man mit der anders umgehen muss, als so, wie es bisher gemacht wird.
Ja, das ist
das heißt, also man, und jetzt kommen wir dann vielleicht mal zu den Lösungsvorschlägen. Das heißt, dass in solchen Fällen, in jedem Fall der VAR, darauf bestehen muss, dass sich der Schiedsrichter die Zeit nimmt, sich das nochmal anzuschauen und am Fernseher, am Bildschirm nochmal in Ruhe zu bewerten. Wohl wissend, dass es natürlich auch bedeutet, dass sich das Spiel verzögert, aber das tut es ja bei den VAR-Entscheidungen ohnehin. Also da hätte ich dann mir eigentlich gewünscht, dass es unabhängig von der Frage, ist es jetzt noch im Ermessensbereich des Schiedsrichters, klare Fehlentscheidung, ja oder nein, dass man dem Schiedsrichter da doch eindringlich bittet, sich das nochmal genau anzuschauen, bevor er seine Entscheidung möglicherweise zu vorschnell trifft.
Ja, da kommst du halt erst nur hin, wenn die sagen, klare Fehlentscheidung. Ne? Dem geht ja schon die Wertung voraus.
Dann eine Frage, das Regelwerk zu justieren vielleicht. Ja. Oder was ja auch immer wieder angeregt wird, ist, ob man den jeweiligen Mannschaften oder dem Trainerstab die Möglichkeit gibt, pro Halbzeit irgendwie eine oder zwei Entscheidungen des Video Assistant Referees zu ziehen. Also darauf zu bestehen, dass der Schiedsrichter sich dann nochmal die Bilder anschaut. Das fände ich ehrlich gesagt auch fair, ja? In so einer Situation oder vor diesem Hintergrund.
Lässt sich hören, da ist das große Gegenargument. Tatsächlich hast du eben auch selbst schon gesagt, Zeitfresser. Wird dann auch taktisch eingesetzt wahrscheinlich und das dauert ja schon. Also wenn man sich überlegt, wie diese aus dem Keller da immer diese Analysen, wie lange die immer brauchen, da sich die Szenen anzuschauen und wenn dann der Schiri noch raustappern muss und da auch nochmal on-field sich das angucken muss, das ist ja... Das macht die Sache ja, dann haben wir irgendwie bald Football-Zustände. Das ist ja auch fürchterlich dann für das Spiel. Aber so theoretisch, dass man sagt, also da muss, wenn es so offensichtlich ist, da muss dann noch eine externe Instanz nochmal raufschauen. Ja, lässt sich. Ob das jetzt unsere Probleme alle beseitigt, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch die Lösung, die Holger am Anfang mal gesagt habe, angesagt hatte, dass irgendwie man beschränkt sich auf die klar technisch feststellbaren Abseits-Tor, die behält man bei. Das sind dann die krassen Fehlentscheidungen, die übersehen wurden. Und all das, was subjektive Kriterien sind, da schalten wir eben nicht zwei subjektive Entscheidungsmerkmale hintereinander, sondern das bleibt dann beim Schiedsrichter. Der hat da seine, und dann fixen wir noch ein bisschen die Regel zum Handspiel irgendwie. Und
ja, genau, das ist A und O. Diese Handspielregel muss erstmal gefixt werden.
Ja, aber das ist... Hast du da schon was vorbereitet? Oder?
Also ja, kann man natürlich auch drüber nachdenken. Ich wollte noch kurz einwerfen. Ich würde, weil du Robert gerade gesagt hast, dann haben wir ja Verhältnisse wie beim Football. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dann sollte man doch einführen, dass der Schiedsrichter in solchen Situationen die Entscheidung auch begründen muss, und zwar vor dem ganzen Stadion. Also so wie es auch in der NFL gemacht wird. Der Schiedsrichter hat ein Mikro, das wird
Begründen ist gut, die sagen dann Handspiel
im Stadion und übertragen.
Natürliche Körperhaltung.
Ja, ja, entweder das oder er sagt, warum es kein Handspiel gibt. Ja, aber gut, aber dann wissen wenigstens alle Bescheid. Also nicht mal am Fernseher wusste man ja Bescheid, was eigentlich Phase ist, weil die UEFA darauf, also auch mit dem Bildmaterial, gar nicht nochmal groß eingegangen ist.
Ja.
Und das finde ich nicht gut. Also die Transparenz muss man dann wenigstens herstellen, oder zumindest muss man den Schiedsrichtern dann auch so viel Verantwortung geben, dass sie das vertreten müssen.
Ja. Vor den Zuschauern. Also stimme ich dir absolut zu, Fabian. Das sollte auch transparent erfolgen. Und was ich immer noch nicht verstehe, und es gehört ein bisschen zusammen, finde ich, warum müssen die eigentlich irgendwo im Keller sitzen? Ich glaube, jetzt saßen sie irgendwie in Leipzig im Keller. Wieso kann das nicht im Stadion passieren? Wahrscheinlich auch aus Kostengründen irgendwie. Aber das muss doch irgendwie möglich sein heutzutage, dass ja, vor Ort auch die Technik da zu haben.
Warst also, du nicht da? Hast du sie nicht besucht? Wie viel Monitore und was für Technik die da haben?
Nee, ich wollte mir das ersparen bei unserer Tagung. Das habe ich nicht mitgemacht. Und ich bin nach wie vor dafür, schafft den Quatsch ab. Und nur diese technischen Errungenschaften, die lässt man halt drin, schwarz-weiß. Entscheidungen, die kann man damit, da hilft es, da nützt es, und alles andere ist zerstört den Fußball, um es mal dramatisch zu formulieren. Übrigens, in der aktuellen Spurt ist ein schöner Aufsatz zum VAR und zu den diesbezüglichen Regelungen. Der Autor, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ich werde das verlinken in die Shownotes, kommt zu dem Ergebnis, dass viel, was schief läuft, auch daran liegt, dass die Begriffsbestimmungen nicht eindeutig sein und es dadurch allein schon zu Widersprüchen kommt. Und da hat er meines Erachtens auch einen wichtigen Punkt getroffen.
Okay, also auf jeden Fall gibt es sicherlich berechtigten Anlass, auch da einen juristischen Fachaufsatz zu schreiben. Wir liefern den Namen und die Quelle dann noch in den Shownotes.
Definitiv, weil in dem Bereich gibt es viel zu wenig. Ja. Ich glaube, es gibt insgesamt 4, 5 Aufsätze zu Schiedsrichterentscheidungen im Fußball und zu VAR gibt es, glaube ich, 2, 3.
Gut, okay, wollen wir weitermachen?
Genau. Was eine ganz offensichtlich ganz vernünftige und wenig umstrittene Regeländerung war diese Captains-Regel, die UEFA vor dem Turnier eingeführt hat und die jetzt auch sogar im deutschen Amateurfußball greifen wird, künftig übernommen worden ist. Nur kurz, was war eure Meinung dazu? Hat das gut funktioniert? Also vielleicht nochmal, für die es nicht mitbekommen haben, die Captains-Regel bedeutet, dass künftig bei Entscheidungen des Schiedsrichters ein Vergehen von Spielern vorliegt, das auch mit Geld bestraft werden kann, wenn sie sich beim Schiedsrichter über diese Entscheidung beschweren oder mit ihm darüber diskutieren wollen, ohne selbst Captain ihrer Mannschaft zu sein. Also im Umkehrschluss, nur noch der Captain einer Mannschaft darf mit dem Schiedsrichter strittige Entscheidungen diskutieren. Ansonsten gelbe Karte.
Und wenn der Torwart Captain ist, muss er einen Stellvertreter benennen, der dann irgendwie auf dem Platz laufen darf. Ne?
Genau.
Ja, finde ich gut, weil dieses Einwirken auf den Schiri da, diese Rudelbildung, die dann auch zur Folge hat in der Regel, finde ich gut, dass der da irgendwie die Beschwerden der Spieler vorbringen kann und diese Belagerungssituation da aufhören und man da einfach dann weiter weil jeder weiß, es wird nichts bringen. Klar machen die das alle bewusst, weil die Schiedsrichter auch Menschen sind, und in der nächsten Entscheidung pfeift das dann halt eben, weil er da so ein schlechtes Gewissen hat und so belagert wurde. Diese Einflussmöglichkeit wird jetzt halt auf ein neutrales Maß runtergebrochen, dass der Kapitän vorgeschickt wird und gesagt, so sehen wir anders, fertig.
Der Angriff. Ja. Also ich finde das auch gut. Die Regel ist überfällig aus meiner Sicht. Ich habe es jetzt im Turnier also gar nicht so richtig mitbekommen, ob es da mal Bestrafungen gab. Ich glaube, sogar beim Deutschland-Spanien-Spiel gab es dann viele Bestrafungen von Spielern auf der Bank, die sich irgendwie beschwert haben. Ich gehe immer davon aus, das hängt dann auch mit dieser Kapitänsregel zusammen. Mir sind es trotzdem noch ein bisschen wenig Stichproben jetzt allein durch das Turnier. Ich bin gespannt, wie sich das dann im Liga-Betrieb durchsetzen wird. Also, weil es gibt ja tatsächlich Szenen, die streitbar sind, und wenn dann der Kapitän, der gerade irgendwie 100 Meter entfernt ist, hingelaufen kommen muss, um dem Schiedsrichter das mitzuteilen, finde ich es auch wieder ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, insgesamt ist die Regel sehr gut.
Mhm. Ja, also ich glaube, die Handhabung ist, ob wenn der verletzte, gefaulte Spieler selber dort moniert, war zumindest meine Wahrnehmung, dass das nicht so streng geahndet wird. Vielleicht kann man das ja auch noch ein bisschen so in der Auslegung wahrscheinlich dann berücksichtigen, als wenn dann irgendwie Mitspieler, die jetzt damit der Situation gar nichts zu tun haben, dann eben zur Rudelbildung beitragen. Weil dass der verletzte Spieler sagt, also der hat mich klar hier getroffen, hier läuft Blut aus meinem Schienbein. Da jetzt eine gelbe Karte zu geben, nur und zu warten, dass er da irgendwie stille Post spielt mit seinem Kapitän, weiß ich auch nicht. Also da wäre ich, glaube ich, ein bisschen, ja, würde ich auch sagen, warten wir mal ab, was die Saisons jetzt bringen.
Mhm.
In den Ligen und dann, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, erstmal gut.
Es schafft eine gewisse Klarheit und Verlässlichkeit für die Spieler künftig, die halt eben jetzt klar wissen, sie halten sich, wenn sie nicht Captain sind, besser fern vom Schiedsrichter, um Entscheidungen zu kommentieren. Also scheint eine ganz vernünftige Regelung zu sein, wobei ich dann eben auch da wieder kontern würde und sagen würde, wenn es darum geht, eben diese Schiedsrichterentscheidungen auch so ein bisschen zu beruhigen, also den Schiedsrichter da im sportlichen Geschehen aus der Schusslinie zu nehmen und ihn in Ruhe die Entscheidungen treffen zu lassen, dann finde ich, kann man auch mal darüber nachdenken, den Schiedsrichtern zuzumuten, die Entscheidungen eben auch gegenüber dem Publikum transparent zu machen und dann eben da mal eine Durchsage zu geben, warum er gerade so entschieden hat. Gut, Themensprung. Wir haben, habt ihr oder haben sich Teile eurer Familie das Check24 Puma Trikot eigentlich geholt?
Nee.
Also nee, bei mir auch nicht. Bei mir waren alle noch eingedeckt mit alten Deutschland-Trikots, die erhalten mussten.
Die gab es bei uns auch noch zuhauf, aber meine mittlere Tochter, die hat sich eins besorgt und der halbe Freundeskreis hatte irgendwie auch eins. Das hat dann, glaube ich, so einen Domino-Effekt gehabt und die waren alle ganz begeistert. Ja, wieso wollten wir uns dieses Thema nochmal anschauen? Da gibt es tatsächlich ein paar rechtliche Bezüge zu. Also zum einen wurde die Aktion durchaus kritisch gesehen. Ich habe mir hier mal im Vorfeld des Podcasts so einen Artikel aus der Wirtschaftswoche gegriffen. Also eine Kolumne, ein Artikel, der sich durchaus kritisch auseinandergesetzt hat mit der Aktion. Also unter anderem kamen so Argumente wie, naja, besonders nachhaltig ist es ja nicht, wenn man da Hunderttausende von Trikots auf einen Schlag auf den Markt bringt und was da für Ressourcen verschwendet werden.
Hunderttausende ist gut.
Ja, Millionen.
Fünf Millionen.
Das waren einige. Und dann wurde auch eben kritisch gesehen, dass sich quasi Check24 den Trikoterwerb mit, ich mache jetzt hier mit den Fingern, deute ich gerade so Anführungszeichen an, persönlichen Daten hat bezahlen lassen.
Nein.
Kamen irgendwie die Verbraucherschützer, die das dann natürlich kritisch gesehen haben. Und es gab auch den einen oder anderen Juristen oder die eine oder andere Juristin, die sich die Frage gestellt haben, ob das nicht, ob da nicht Marken verletzt werden oder dass das irgendwie eine Form des Ambush-Marketings ist, die man kritisch sehen muss oder die möglicherweise sogar justiziabel ist unter diesen Gesichtspunkten.
100 Millionen Euro wird du geschätzt, ne? Hat die Marketingmaßnahme irgendwie gekostet wahrscheinlich.
Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob tatsächlich Jack 24 10 Euro pro Trikot an Puma zahlen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da gab es wahrscheinlich einen anderen Deal im Hintergrund.
Ja, weiß man nicht.
Das wissen wir nicht. Also der Erfolg.
Wissen wir nicht.
Der Erfolg, also es ist nicht so, dass diese Form der Aktion, dass es die vorher noch nie gab. Das hat es schon immer gegeben, aber ich glaube, das Besondere an dieser Aktion war, dass man dass tatsächlich das Trikot-Design und auch durch Mitwirken des Herstellers Puma da auch die Qualität dieses Shirts sehr attraktiv gewesen ist.
Also man muss, also ja.
Für diese Aktion und dass das auch ein Erfolgsgarant war in dem Fall.
Ja, Check24, kein offizieller Partner der EM natürlich. Also der Vorwurf der Datenschützer, dass man quasi, es sei ja nicht geschenkt und nicht umsonst, weil man es ja mit seinen Daten erkauft habe, finde ich ein bisschen lächerlich. Also da hält man die Bürger mittlerweile auch für dümmer, als sie sind, dass Daten und Ware sind und dass man sich mit Informationen und Anmeldungen zu Newslettern und Herunterladen von Apps da Vorteile verschafft, die halt auch vielleicht mit Nachteilen eben auch belästigenden Charakter einhergehen. Das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Das finde ich jetzt, schreit jetzt, dass da die Verbraucherschützer auf die Barrikaden gehen oder sich da beschweren. Das ist vielleicht
aber
verständlich.
Aber wisst ihr zufällig, ob da mit der Bestellung eine Werbeeinwilligung einherging?
Ja.
Ja, es gab ja auch noch Gewinnspiele, die dann im Nachgang, also man musste die App, glaube ich, auch ein bisschen nutzen, ne, um diese.
Ich habe es tatsächlich meiner Tochter überlassen und mir das nicht genauer angeschaut, aber ja, du konntest nicht einfach das Ding bestellen, sondern musstest dann auch eine entsprechende Datennutzungseinwilligung hinterlassen. Witzigerweise, ich habe vor
einer langen Zeit Datennutzung und Werbeeinwilligung wahrscheinlich, ne, also wirklich ja, volles.
Ich stand vor nicht allzu langer Zeit in einem gerichtlichen Verfahren vor der Frage, ob man tatsächlich mit Daten oder ob Daten ein Zahlungsmittel sind oder eine Form des Zahlungsmittels. Und das, was man seinerzeit, wie gesagt, 2 Jahre ist das her, an spärlicher Rechtsprechung fand, ich glaube, das waren irgendwie 2 Entscheidungen von Landgerichten, die auf dem Standpunkt standen, damals jedenfalls, Daten haben keinen Vermögenswert und sind deswegen auch kein Zahlungsmittel oder können deswegen auch nicht als Entgelt angesehen werden. Ich denke mal, es wäre immer noch zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu begründen, dass es andersrum ist. Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen Makel in der Aktion in dieser Hinsicht.
Ja, ich finde es auch spannender unter dem Gesichtspunkt Ambush Marketing. Also es ist natürlich schon eine Chuzpe muss man schon haben, dort im Hintergrund der doch bekannten, recht klagewilligen UEFA, sich dann so auf den fahrenden Veranstaltungszug aufzuspringen und in dem großen Umfang T-Shirts da unter die Leute zu bringen, weil man natürlich schon, und das ist ja der Vorwurf, den man dann übers UWG zumindest auch erheben kann, beim Verbraucher den Anschein erweckt, bei den Verkehrskreisen, dass man ein offizieller Sponsor der EM sei, ne? Das ist ja nicht ganz fernliegend, also diese Vermutung da so prominent dann mit der Verbindung zum Adler, der da prangt, den sie ja, glaube ich, mit KI oder so das Logo haben erstellen lassen, habe ich irgendwo gelesen zu haben, der ja nicht ganz den Bundesadler darstellt, sondern irgendwie so eine Abweichung, habe es mir jetzt nicht angeschaut, wie vergleichbar die waren oder nicht. Aber die Rechtsprechung ist da relativ großzügig im Hinblick auf Veranstaltungen und die Benutzung auch von Marken im Kontext mit Veranstaltungen, wenn man das nicht wirklich den klassischen Image-Transfer hat, ist das auch im UWG, glaube ich. Also in den Fällen, die ich es dann mal hatte, haben mir die Gerichte dann auch immer klar, relativ klar gesagt, also das sehen sie noch als zulässig an, auch wenn sie sehen, dass da jemand auf den fahrenden Zug aufspringt, ohne ein Ticket gekauft zu haben. Aber wenn er nicht im Abteil sitzt, dann ist es okay, so ungefähr. So ist wahrscheinlich hier auch dann die finale rechtliche Bewertung, würde ich mal tippen.
Ja, also mit dem Thema Ambush-Marketing habe ich mich ja schon lange beschäftigt, beginnend mit der Weltmeisterschaft 2006. Das ist in Deutschland ein nahezu unmögliches Unterfangen, solche Aktionen, bei denen nach den klassischen geistigen Eigentumsrechten oder den Gesetzen, die geistigen Eigentumsrechte regeln, wie Urheberrecht und Markenrecht, wenn man da Sachverhalte hat, die da nicht angreifbar sind, dann wird es ganz, ganz schwer, übers UWG dem Fall noch eine Wendung zu geben. Also da müssen dann schon wirklich sehr, sehr klare Sachverhalte vorliegen, bei denen das Publikum über beispielsweise eine offizielle Sponsorentätigkeit getäuscht wird und die Handlungsspielräume oder die rechtlichen Spielräume für so Veranstalter wie die UEFA oder die FIFA sind da sehr, sehr eng. Hier jedenfalls, was die deutsche Rechtsprechung angeht. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Aber hier ist das sehr schwierig. Und hier kommt ja in dem vorliegenden Fall auch noch, also aus Sicht der UEFA, erschwerend hinzu, dass ja, es handelt sich ja um ein, wenn man will, um eine Replik eines deutschen Nationaltrikots. Und dann wäre ja nicht notwendigerweise eine Verwirrung, die im Hinblick darauf entsteht, ob das jetzt das Original DFB-Trikot ist oder nicht, hätte da ja noch gar keine Auswirkung auf die Frage, ob da jemand UEFA-Sponsor ist oder nicht. Weil die Ländertrikots, die Nationaltrikots, sind ja erstmal im Verantwortungsbereich der teilnehmenden Nationen oder der teilnehmenden Fußballverbände und nicht der UEFA.
Ja gut, aber das würde ich ja schon aufgrund der Tatsache verneinen, dass Nationaltrikots nicht mit einer Brustwerbung beflockt sein darf. Also das halte ich in dem Umfang gar nicht für so relevant. Also dass die Gefahr bestand, das sehe ich nicht. Was ich mich gefragt habe, und Fabian, vielleicht weißt du das, 2006 gab es noch eine Bannmeile und vielleicht hätte die geholfen in dem Fall, nämlich, dass die UEFA einfach sagt, das ist unerwünscht. Und das ist ganz klar, nicht offizielle Werbematerialien. Ich kann das unterbinden, aber Bannmeile habe ich jetzt im Rahmen der Euro nichts gehört.
Ja, da kann ich was zu sagen. Da gerätst du gerade so ein bisschen auf Abwege, weil erstens, was du meinst, ist nicht die Bannmeile, sondern worauf du anspielst, sind so Aktionen, wo die FIFA irgendwie eine Handvoll holländischer Fans vor die Wahl gestellt hat, ihre Oberkleidung auszuziehen oder nicht ins Stadion zu kommen, als die so eine nachgeahmten holländischen Trikots anhatten mit Werbung einer holländischen Brauerei. Und da ist die FIFA damals, ich weiß nicht, ob das 2006 oder 2010 war.
2006.
Ist die sehr rigoros vorgegangen und das ist aber kein Problem der Bannmeile, sondern das ist eine Frage des Hausrechts. Weil die FIFA quasi in Ausübung ihres Hausrechts gesagt hat, wir wollen hier im Stadion keine Werbung haben von Dritten. Mhm. Und deswegen muss das aus. Bei den Check24-Trikots ist es aber was ganz anderes. Also ob die Leute jetzt mit dem Check24-Trikot in die Stadien gekommen wären oder nicht, wäre Check24 wahrscheinlich pups egal gewesen, weil die hatten ja ihre Effekte schon in dem Moment erzielt, wo sie die Trikots überhaupt an den Mann gebracht haben. Und du kannst ja die Trikots auch außerhalb des Stadions tragen und da hat dann eine UEFA überhaupt gar keine Handhabe. Aber in der Tat habe ich von keinem Fall gehört, wo es irgendwie Stress gab, weil jemand dieses Trikot anhatte. Und es sind ja zahlreiche Leute damit ins Stadion gegangen. Ich glaube, also erstens ist eine UEFA da vielleicht auch ein bisschen entspannter als eine FIFA. Ja. Und ich vermute mal, dass man inzwischen auch ein bisschen weiter ist als noch vor einem Jahrzehnt. und sich sozusagen auch so aus PR-taktischen Gründen vielleicht bei so einem Veranstalter sagt, ich mache da mal lieber nichts, weil wenn ich da was mache, geht der Schuss nur nach hinten los und ich gebe dem Ganzen noch mehr Aufmerksamkeit und schädige nur meine eigene Reputation.
Ja, also, vermutlich schon, alles richtig. Nur für die Zukunft bin ich mir sicher, dass der offizielle Ausrüster beziehungsweise die offiziellen Sponsoren, die eventuell branchengleich sind, sich eventuell irgendwelche Klauseln einräumen lassen vom Veranstalter, um sowas verhindern zu können.
Ich glaube auch. Also die war so erfolgreich und hat jetzt auch so Medienaufmerksamkeit erhalten. Da wird es schon Bestrebungen geben. Wie erfolgreich die sein werden,
Gut, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was die Gesetzeslage des jeweiligen Ausrichterlandes hergibt, ne? Und das war ja für Check24 war es ja gerade deswegen so attraktiv, weil die Europameisterschaft hier in Deutschland war. Wenn die jetzt irgendwo anders gewesen wäre, hätten die es wahrscheinlich gar nicht gemacht.
Und dann kam
irgendwie diese Jahreszahl auch noch hinzu, die in dem Namen auch drin ist. Das passte schon wie die Faust aufs Auge. Also man muss schon sagen, Respekt.
Haben sich
Marketing-Leute mal wirklich was Geniales einfallen lassen. Vielleicht noch ein kurzer
Schwenk. Die Gründer selbst angeblich, ne?
Glaube ich irgendwie. Richtig, ja, genau. Aber wahrscheinlich
ja.
unter Beratung, naja, egal. Kurzer Schwenk zu dem Adler. Das hat mich tatsächlich auch mal interessiert, wie das ausschaut. Es ist ja auf dem Trikot. Weiß mit den Nationalfarben, dann ist das Puma-Logo zu sehen und die Aufschrift Check24, haben sie ja noch ein Logo verwendet, auf dem ein Adler zu sehen ist, der, und das habe ich mal nachgeprüft, der tatsächlich sehr, sehr nah an dem Bundesadler dran ist. Also da gibt es ja so bestimmte Heraldik nennt man ja quasi dieses ganze Thema von diesen Nationalwappen. Da gibt es bestimmte heraldische Merkmale, die der Bundesadler immer aufweist. Das ist irgendwie der nach links geneigte Kopf und dann diese Flügel mit den nach unten geneigten Federn und unten diese Füße und der Schwanz noch. Und dieser Adler ist jedenfalls dem Bundesadler sehr, sehr ähnlich. Und somit stellt sich die Frage, besteht da beispielsweise Verwechslungsgefahr mit dem DFB-Trikot oder mit den DFB-Marken, weil auch der DFB hat sich diese Adlermarken, also Adler in einem runden Emblem, schützen lassen vor Jahren. Das hat dann auch mal jemand versucht anzugreifen. Im Jahr 2015 gab es mal so ein Löschungsverfahren, das beim Deutschen Patent- und Markenamt eingeleitet wurde. Das ist aber erfolglos geblieben. Da stellt sich die Frage, besteht da Verwechslungsgefahr? Fand ich ganz interessant, da nochmal in der Vergangenheit zu stöbern. Es gab auch mal eine Entscheidung, die bis zum OLG München hochgegangen ist, wo der DFB aus seinen Marken gegen eine Supermarktkette, es könnte Lidl gewesen sein, bin aber nicht mehr so ganz so sicher, vorgegangen ist, die irgendwelche Fußmatten, also Autofußmatten, verkauft haben und T-Shirts mit einem ähnlichen DFB wie dem DFB-Logo drauf. Und bei den Automatten war es irgendwie in Ordnung, das durften sie, und bei den T-Shirts sind sie verknackt worden und durften das nicht, weil das Logo zu nah an dem DFB-Logo dran gewesen ist. Ich glaube, hier wenn man das im Vorfeld hätte beurteilen müssen, wäre ich wahrscheinlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das noch unkritisch ist, weil tatsächlich das tatsächliche Emblem, das ist ja so ein, das ist zwar hat's auch so ein Wappenformat, aber eben nicht dieses klassische DFB-Logo Adler in so einem Doppelring oder in so einem Doppelkreis drin, mit der Aufschrift Deutscher Fußballbund, das haben wir hier nicht, sondern hier haben wir eben nur diesen Adler mit diesem schildartigen Wappenformat und dann steht Deutschland drüber, da ist man wohl noch ausreichend entfernt davon.
Aber man weiß nicht, ob es da entsprechende Verfahren gab, oder?
Habe ich nichts von gelesen, jedenfalls. Deswegen, ich würde mal denken, nicht. Das hätte man mitbekommen.
Okay.
Das ist auf jeden Fall durchgesickert, ja. Und was auch ganz interessant ist, es gibt einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, ein 124 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz ist mit
Verwendung von
mit Ordnungsmitteln bedroht, die Verwendung von Bundessymbolen.
Ja.
Schöne Überleitung.
Das könnte hier natürlich ein Fall
sehr
sein.
Sehr gute Überleitung.
Na, dann macht ihr mal die Überleitung jetzt.
Ja, die türkische Nationalmannschaft hat für viel Freude gesorgt. Also ich zumindest fand die Spiele relativ unterhaltsam und eigentlich auch recht gut. Mit dem die jungen Nachwuchsspieler hast du schon genannt. Von denen wird man noch einiges sehen. Nicht so schön war, dass sie sich dann in der Zeit ihres größten Triumphs ein einzelner Spieler sich beziehungsweise ein konkreter Spieler sich zu einer unschönen Geste hat hinreißen lassen, nämlich er hat den sogenannten Wolfsgruß gezeigt.
Der Spieler Demiral.
Demiral. Und der Wolfsgruß ist wohl ein klares Erkennungszeichen der türkischen Ülkücü-Bewegung, einer rechtsextremen Organisation, in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet, nicht verboten, anders als in Österreich. Dort ist sie verboten. Und symbolisiert, glaube ich, kleiner Finger Islam oder andersrum großer Finger Türkei. Und ja, ist klar rassistisch, klar nationalistisch, mit ekelhafter Ideologie dahinter. Und da hatte er halt nichts Besseres zu tun, als diesen Gruß in die Kameras zu zeigen, anstatt sich mit seinen Spielerfreunden, Kameraden dazu über den Sieg zu feiern. Und das hat, was nicht anders zu erwarten war, auf Seiten der UEFA, aber auch bei der Bundespolitik für Aufsehen gesorgt, mit der Folge, dass er von Seiten der UEFA für 2 Spiele gesperrt wurde. Und auch Nancy Faeser sich dazu geäußert hat.
Wollen wir ganz kurz diesen sportrechtlichen Teil abhandeln, bevor wir zu diesem politischen Teil kommen?
Gerne.
Also 2 Spiele Sperre bedeutet, es gibt auch keine Möglichkeit der Überprüfung dieser Strafe durch den KAS. Der türkische Verband hat es trotzdem probiert, ist wie zu erwarten gescheitert. In Artikel 63 1b der UEFA-Statuten ist es klar geregelt, dass es für Sperren unterhalb von 3 Spielen keine Überprüfungsmöglichkeit am KAS gibt. Das war noch so ein kleines Schmankerl.
Da hast du dich aber gut vorbereitet, du Streber.
Ja, und sie haben es gestützt, dann letztlich die Sperre aufs Disziplinarreglement DR. Und ja, beleidigendes Verhalten und Verletzung der Anstandsregeln und politische Botschaften im Rahmen des Spielbetriebs, die dort nicht zu suchen hätten, wird man wohl relativ klar so vertreten können. Ich glaube, was auch noch überzulegen wäre, ob quasi als klar rassistisch irgendwie zu bewerten wäre, soweit, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer fallen, allein aus dieser doch relativ allgemeinen Geste dann eine konkrete rassistische Gesinnung hineinzudeuten. Fernliegend ist es natürlich nicht, aber war auch nicht erforderlich, weil das Disziplinarregelwerk gibt genug Tatbestände her, um da Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen und eben auch diese Sperre da zu vollstrecken. Ja, für mich völlig, völlig berechtigt, hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, schon gar nicht mit diesem politischen Kontext, der entgegen aller Regeln, gegen aller Werte steht, die da so ein Turnier irgendwie verkörpern soll. Bin ich bei der UEFA.
Ja, ich auch. Bist
du auch bei Nancy Faeser?
Nancy Faeser, das habe ich ehrlich gesagt in der Form gar nicht so mitgekriegt. Ist ja die Frage, musste sich die Bundespolitik dazu äußern oder hätte man es einfach der UEFA überlassen sollen, das Sport und sportrechtlich zu regeln? Kann man so sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn sie da halt irgendwie journalistisch angegangen und gefragt wird, warum das warum diese Organisation in Deutschland nicht verboten ist, warum das Zeigen dieser Geste nicht strafrechtlich belangt werden kann, was derzeit nicht der Fall ist. Ja, dass man da im Kontext so eines Turniers sich dann dazu äußert, vielleicht, wenn sie es selber von sich aus gemacht hat, ist schon die Frage, warum muss das jetzt so politisch aufgebläht werden, wenn der Angestochene aus Ankara dann wieder um die Ecke kommt und das als dankbares Sprungbrett nimmt, um da im Turnier dann aufzuschlagen mit seiner Entourage. Hätte man das vielleicht auch alles ein bisschen unaufgeregt erklären können und es als das identifizieren, was es war, nämlich ein klarer Regelverstoß gegen die Verhaltensweisen, die die UEFA vorgibt. Aber ich finde es nicht so, ich weiß, ihr seht das insbesondere Holger ein bisschen anders. Ich fand es jetzt auch in der Gesamtwürdigung, auch auf der politischen Bühne nicht besonders problematisch, sondern ich finde es jetzt auch nicht schade, da dem Erdogan da nochmal und seiner ihm loyalen Anhängerschaft da vor das Schienbein zu treten.
Ja, also
ja?
Ja, viel, also großartig anders sehe ich es gar nicht. Also ich, vor allem habe ich mich gefragt, was der Spieler sich dabei denkt. Also der muss ja damit rechnen, dass er daraufhin eine Strafe bekommt. Er verpasst dadurch das größte Spiel seiner Karriere wahrscheinlich. Warum man das einfach so macht, da fehlen mir wirklich die Worte, weil, wie du sagtest, Robert, man kann sich über seinen Sieg freuen und dann politische Botschaften da reinzubringen, ist absolut unangebracht. Und ich meine, er war ja nicht der Einzige, jetzt nicht nur jetzt von der türkischen Nationalmannschaft, sondern es gab ja auch andere Symbole rund um die EM noch von Albanien. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Spieler waren oder nur Fans. Und also meines Erachtens hat es halt dann, muss da die UEFA durchgreifen, weil eben politische Symbole nicht auf den Platz gehören oder nicht ins Fußballstadion.
Nur hatte das Ganze ja noch insoweit Konsequenzen, als dass möglicherweise gar nicht die Sanktion der UEFA, sondern die Reaktion der Bundesministerin bei den Türken einfach bei den Türken etwas ausgelöst hat, was offensichtlich viele irgendwie als eher verletzend empfunden haben, also die Äußerung der Bundesministerin als eher verletzend empfunden haben. Denn am Ende war ja, glaube ich, beim nächsten Spiel der Türken gegen die, war das gegen die Holländer? Ich glaube, hat ja mehr oder weniger ein ganzer Block von Zuschauern dieses Handzeichen vollzogen. Und es kann mir jetzt keiner erzählen, dass ein ganzer Block voll von Rechtsextremen gewesen ist, sondern ganz offensichtlich war das ja einfach eine Reaktion auf den Umstand, dass man sich da irgendwo bevormundet gefühlt hat in der türkischen Bevölkerung. Also jedenfalls ist es das, was ich auch über meinen Bekannten aus Istanbul mitbekommen habe, dass viele einfach da aus Trotz dann dazu übergegangen sind, diese Symbole kurzfristig zu verwenden, die nun, glaube ich, unstrittig, auch wenn der Wolf ein türkisches Nationalsymbol ist, aber diese Geste einfach unzweifelhaft diese rechtsextreme Konnotation hat. Nur das vielleicht mal, um das Ganze irgendwie nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weshalb ich meine, dass da vielleicht aus Seiten der Politik es besser gewesen wäre, den Ball zur UEFA zurückzuspielen und zwar in dem Wissen, dass die UEFA das schon dann ausreichend ahndet.
Wobei Erdogan das ja anders, hat das ja in Abrede gestellt. Es hieß es ja, es sei nur ein nationales Zeichen der Freude allein die Ermittlung der UEFA schon dort dann irgendwie als Affront gewertet hat. Und ich weiß nicht, ob das nicht ebenso hochgekocht wäre, aufgestachelt durch Erdogan, wenn die UEFA nur diese klassische Sperre da vorgenommen hätte, ob das jetzt
also sehr sehr wahrscheinlich hat diese diese Äußerung in Erdogan einen sehr dankbaren Abnehmer gefunden. Das kann ich mir auch vorstellen. Hätte nur noch gefehlt, dass er gesagt hätte, das war doch der Schweigefuchs und nicht das nicht der Wolfsgroß.
Ja, aus meiner Sicht hat
der jetzt übrigens in der Folge ganz, ganz offenbar in mehreren Bundesländern an Schulen verboten wird.
Das ist ja bitter. Aber meines Erachtens hat auch gefehlt, dass er den Gruß im Stadion selbst gemacht hat. Das hat mir gefehlt.
Das so weit geht er dann, das traut er sich dann doch nicht. Aber er hat auch gesagt, ja, die Deutschen tragen doch auch einen Bundesadler und die Franzosen einen Hahn und sie sind überhaupt nicht mehr so die, was hat er noch gesagt? Die sind nicht mehr so die stolzen Hähne oder sowas. Irgendwie noch, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig. Ja.
Ja, vielleicht noch ein Punkt hier zum Kass. Da gab es ja wieder diese Ad-Hoc-Division. Ich habe jetzt nirgends gesehen, wer da genau drin saß, ob da deutsche Kass-Schiedsrichter auch dabei waren. Zum Beispiel unseren Kollege Schimke, ob der da in der Division saß, keine Ahnung. Es gab aber auch keinen weiteren Fall für die Damen und Herren des Kass während der Euro. Ich habe jetzt gesehen, im Hinblick auf die Olympischen Spiele gibt es jetzt wohl den ersten Fall schon. Die Ad-Hoc-Division ist ja zuständig, ich glaube, ab 10 Tage vor dem eigentlichen Event. Und da sind wir jetzt schon in dem Zeitraum und es gibt wohl irgendeinen ersten Fall.
Mhm. Okay. Bei der Gelegenheit vielleicht, das haben wir eingangs vergessen zu sagen, wir schreiben heute den 22.07.2024, also der Tag der heutigen Aufnahme. Es sind noch 4 Tage bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele. Was mir heute auch erst schlagartig bewusst wurde, als ich gesehen habe, dass das olympische Fußballturnier schon losgeht am Freitag.
So sieht's aus. Und jetzt die Frage, ob wir jetzt hiermit schließen oder ob wir noch dieses eine Thema Medienberichterstattung im Rahmen der Euro machen oder nicht.
Vielleicht können wir das ganz kurz einmal ansprechen. Und zwar ist ein Thema aufgekommen, mehr so durch Zufall, weil ich habe immer während der Spiele mit verschiedenen Leuten gechattet, also meistens über den Verlauf der Spiele und ob die gut sind oder schlecht oder ob jemand verdient oder nicht verdient ausgeschieden ist und sowas alles. Jeder hat da so seine Chatgruppen. Und da bekam ich eine Frage von einem interessierten Journalisten im Zusammenhang mit den Flitzeraktionen, die es bei vielen, vielen Spielen ja gab, von denen nur niemand mitbekommen hat, weil sie von den Fernsehbildern nicht gezeigt wurden, beziehungsweise weil die Bilder dann entsprechend bearbeitet wurden, dass sie da rausgeschnitten wurde. Und da kam dann die Frage, ob es nicht aus rechtlicher Sicht einen Anspruch der Zuschauer darauf gibt, diese Szenen sehen zu können, beziehungsweise ob wer auch immer dafür gesorgt hat, diese Fernsehbilder zu frisieren, also UEFA ja offenbar, ob da nicht jemand gegen Recht und Gesetz verstößt.
Nun ist also auch nur vorab kein neues Phänomen, ne? Diese Vorgabe oder dieses Bestreben, diese Flitzer nicht zu zeigen, das gibt es in der Champions League und auch bei den vorherigen Turnieren gab es das schon immer. Also seit einigen Jahren haben sie
das probiert.
Das haben sie. Früher hielten die Kamera diese lustigen Verfolgungsläufe, Ordner gegen mehr oder minder schnelle Flitzer. Da hat man ja als Zuschauer dann immer halbwegs belustigt, dann immer noch sich angeschaut. Bei der EM war es, also bei dem Ordneraufgebot für mich nicht nachvollziehbar, wie die da immer dann da aufs Feld gekommen, um da dämliche Selfies mit hauptsächlich Ronaldo zu machen oder anderen.
Ja, es ging natürlich sehr, sehr schnell dann, ne? Ich glaube, bei dieser Europameisterschaft kam auch noch diese Komponente hinzu, dass es jedenfalls ein paar Flitzer gab, die offensichtlich ausgesprochen gut bezahlt wurden für diese Aktionen, weil sie dabei dann gleichzeitig Werbung gemacht haben für irgendwelche Influencer oder so. Und da teilweise doch wirklich fünfstellige Beträge geflossen sind. Da kann man sich das natürlich überlegen, ob man das mal macht.
Ich glaube, auf die Spitze getrieben mit dem Maskottchen, ne? War das nicht? Dass sich ein Maskottchen da auch irgendwie eingeschlichen hat und das dann alles irgendwie gefilmt hat, irgendwie Vielleicht bringe ich es ja trotzdem durcheinander. Aber irgendwie war mir so. Mhm. Ja, aber wie gesagt.
Nee, das war so, das war so.
Mhm. Gibt's die Frage, gibt's quasi einen irgendwie gearteten Anspruch von wem auch immer auf Vollständigkeit der in Anführungszeichen Berichterstattung, ist deine Frage, ja? Also quasi, genau. Gibt es Anspruch der Sendeanstalten, der Zuschauer auf ein unverfälschtes Basissignal, was nicht nur strittige Szenen alle abbildet, sondern eben auch alle Aktivitäten, die im Stadion ablaufen, die nicht zum ordnungsgemäßen Spielbetrieb gehören.
Lückenlose Medienberichterstattung.
Aber ganz kurz eine Zwischenfrage. Jetzt,
bitte?
Ich will nur noch mal zurück zu diesem Begriff Basissignal. Ja? Also ist es so, dass das Basissignal sozusagen, was aus dem Stadion kommt und woran sozusagen alle Kameras im Stadion angebunden sind, dass es immer noch, oder was heißt immer beim Veranstalter selbst liegt und er bestimmen kann, was für Bilder gezeigt werden und welche nicht.
Na, nicht notwendigerweise. Also
im Grundsatz.
Das Basissignal ist im Prinzip, ich glaube, man nennt es auch Live-Feed, das ist im Prinzip das ungeschnittene Rohfilmmaterial von dem jeweiligen Event. Ob das jetzt der Veranstalter in Eigenregie verantwortet oder ob das ausgelagert ist an eine Produktionsgesellschaft oder an einen Sender, ist abhängig davon, was mit wem der Veranstalter welche Abreden hat. In dem Fall der Europameisterschaft ist es, glaube ich, tatsächlich veranstalterseits produziert worden. Ja.
Mhm. Weil wenn es die Sender wären, dann hätten wir ja das Problem nicht. Dann könnte man ja sagen, wenn die es nicht gezeigt hätten, haben die wieder sozusagen ganz andere Gründe, als der Veranstalter es nicht zu zeigen.
Naja, würde ich nicht sagen. Also wenn es die Sender sind, hätte man es vielleicht sogar noch erst recht. Also
weil es vertraglich
Stichwort Meinungsvielfalt. Also die Sender haben ja auch, also gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einen Auftrag, nämlich die Meinungsvielfalt zu sichern. Und dazu könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, dazu gehören dann aber auch eben Aktionen, die zwar nicht mit dem sportlichen Geschehen zusammenhängen, aber doch mit dem Ereignis.
Und ja, also die ja.
Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es kein Flitzer ist, sondern es sind irgendwie Klimaaktivisten, oder irgendjemand, der eine politische Botschaft da verbreitet. Vielleicht sogar eine vom Großteil der Öffentlichkeit gebilligte und gewünschte politische Aufmerksamkeit dort verschenkt auf dem Spielfeld. Also es kann ja im Prinzip dann ganz unterschiedliche Fragen in der Bewertung geben, ob man sowas zeigen sollte oder nicht. Aber die Frage ist halt, gibt es überhaupt so einen Ermessensspielraum? Oder sind die Medienanstalten oder die Hersteller dieses Basissignals nicht gehalten, alles zu zeigen, was da eben im Rahmen des Spielgeschehens irgendwie auf dem Platz passiert?
Ja, also ich glaube, man muss aber doch schon die Motivationslagen dann da auseinanderhalten, weil die bei der Seite des Veranstalters, der ja verantwortlich ist auch für die Sicherheit im Stadion, ist das jetzt quasi die Motivation, ja, die Flitzer nicht zu zeigen, Nachahmer abzuschrecken oder nicht und auf Seiten der Sendeanstalten wäre es ja wiederum eigentlich ein dankbares kleiner Bonbon, diese lustigen Verfolgungsjagden auch noch zu zeigen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die das ganz gern. Da ist ja kein Gleichlauf zwingend in den Interessen, was man da jetzt als Endprodukt dem Zuschauer zukommen lässt. Insofern spricht einiges dafür, fast, dass das entweder das Basissignal dort schon entsprechend geschnitten wurde, um diese Szenen im Live-Happening, oder jedenfalls die vertragliche oder wie auch immer verpflichtende Vorgabe an die Sendeanstalten, diese Flitzer nicht zu zeigen in der Umsetzung des Lizenzvertrages. Mhm. Ums runtergebrochen, wie gesagt, dadurch, dass da ein legitimes Ansinnen dahinter steckt, eben diese Regelverstöße und diese Straftatbestände, weil es ist nichts anderes als ein Hausfriedensbruch, was die dort begehen. 123 StGB oder was das ist. Sehe ich keinen Vollständigkeitsanspruch im Hinblick auf die Berichterstattung, weil das jetzt kein reines keine den Pressegesetzen und Mediengesetzen unterliegender Anspruch auf Vollständigkeit auf Seiten des Konsumenten als auch des Vertragspartners ist, sondern dort ein Sportevent verkauft und eingekauft wurde und mit gewissen Qualitätsvorgaben im Hinblick auf das Fernsehsignal, was da veräußert werden kann, aber nicht im Hinblick auf die Vollständigkeit der Abbildung der Bilder, die jetzt nicht vertragsgegenständlich sind. Wobei ich jetzt auch, ja, finde das eine spannende Frage, aber mir fehlt da die Kreativität, da jetzt dann einen rechtlichen Anspruch daraus zu konstruieren, dass das dann tatsächlich ein vertraglicher und oder sogar gesetzlicher Anspruch von irgendeiner Partei im Raum steht oder verletzt wäre.
Ja. Jo. Gut. Dann freuen wir uns, wenn euch die Folge Freude bereitet hat und ihr uns auch zur 38. und nee, Entschuldigung, zur 39. und 40. und weitergehenden Folgen wieder einschaltet. Dann wahrscheinlich wieder mit Themen rund um die Fußball-Bundesliga und anderes sportliches Geschehen. Vielleicht auch sogar die Olympischen Spiele.
Alles klar. Wir sind Anfang September zurück.
So ist es.
Bis dann.
Und freuen uns auf die nächste Folge.
Tschüss.
Tschüss so zusammen. Es. Schönen Sommer. Schönen
Adieu.
Urlaub.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.